SWR 2 Hörspiel.
Was bisher geschah? Nach der spektakulären Lösung der Breitraumaffäre verordnet Watson Sherlock zu dessen Erholung eine Landpartie. Die beiden reisen zu Watsons alter Freundin, Brigadegeneralin Heffett, nach Somerset. Doch nur 3 Tage nach ihrer Ankunft wird ein Nachbar Heffetts, Richard Ritchie Chisel, erschossen aufgefunden. Offensichtlich hatte er Einbrecher auf dem Hof von Carolyn und Alec Cunningham überrascht, die bereits schon eine andere Nachbarsfamilie, die Actons, bestohlen hatten. Am Tatort treffen Sherlock und Watson auf Inspektor Nadine Forrester, die ein wichtiges Beweisstück sichergestellt hat, einen mit unzusammenhängenden Worten beschriebenen Papierschnipsel. Sherlock deduziert aus dem Geschreibsel, dass Ritchie Chisel damit wohl in eine Falle gelockt wurde. Noch am gleichen Abend erhalten sie Besuch von einer jungen Frau, Joanna Openshaw. Sie bittet Sherlock um Hilfe, da sie um ihr Leben fürchtet. Ihre Tante Eliza, durch ihre Tätigkeit für einen US-amerikanischen Energiekonzern zu nicht unerheblichem Reichtum gelangt, sei durch ungeklärte Umstände zu Tode gekommen, nachdem sie kurz zuvor einen mysteriösen Brief aus Neufundland mit 2 Schlüsselringen erhalten hatte. Daraufhin habe ihre Tante allerlei Dokumente und Datenträger zerstört und eilig ein Testament mit Joannas Vater als Begünstigtem aufgesetzt. 2 Jahre später habe dann Joannas Vater einen Brief aus Rotterdam, Holland, ebenfalls mit 2 Schlüsselringen erhalten, und wenige Tage danach sei ihr Vater dann tödlich bei seiner morgendlichen Joggingrunde verunglückt. Nun sei erneut ein Brief eingetroffen, diesmal in Liverpool aufgegeben. In ihm stünde die Forderung, dass Joanna die Dokumente in den Briefkasten legen soll. Joanna aber weiß von keinen Dokumenten. Einzig eine Diskette habe sie noch von ihrer Tante, aber darauf seien nur Namen und unverständliche Daten gespeichert. Sherlock rät ihr, diese mit dem Vermerk, dass keine weiteren Dokumente mehr existieren, wie gefordert, in den Briefkasten zu legen. Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Der Somerset-Fall. 2. Teil. Die lieben Nachbarn. Von Nadine Schmid. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle.
4. Juni, 21.20 Uhr. Joanna Openshaw sprang in ihren Wagen und brauste davon. Der Sturm wütete noch immer und der Regen schlug gegen die Fensterscheiben. Diese seltsame, wilde Geschichte schien uns von den aufgebrachten Elementen vor die Füße gespuckt und gleich wieder verschluckt worden zu sein.
Mensch, John, du bist ja heute ein wahrer Poet. The Real Watson, 21.23 Uhr.
At The Real Watson, da stimme ich dir ausnahmsweise mal zu.
Mary loves John, 21.24 Uhr.
Wenn ich alle um ein bisschen mehr Sachlichkeit bitten dürfte. English Bulldog, 21.25 Uhr.
Es würde mich freuen, wenn mich nicht ständig jemand unterbrechen würde. Sherlock saß einige Zeit schweigend da, den Kopf in den Händen und den Blick konzentriert vor sich auf den Boden gerichtet. Heffett und ich schwiegen ebenfalls. Dann lehnte Sherlock sich in seinem Sessel zurück, schloss die Augen, stützte die Ellenbogen auf die Lehnen und legte die Fingerspitzen aneinander.
Wer die Kunst des logischen Denkens perfekt beherrscht, bis in den letzten Winkel beherrscht, sollte in der Lage sein, aus einem einzigen Fakt, wenn man diesen vollständig erfasst hat, nicht nur die gesamte Ereigniskette, die zu diesem Fakt geführt hat, aufzurollen. Man sollte auch alle Folgen voraussehen können, die aus dem vorliegenden Fakt resultieren. Also, rekapitulieren wir und schauen, welche Schlussfolgerungen wir ziehen können. Es ist anzunehmen, dass Eliza Openshaw drängende Gründe hatte, die USA zu verlassen. Man bricht nicht einfach in der Mitte des Lebens eine erfolgreiche Karriere ab, um in die englische Provinz zurückzukehren. Sie wurde also entweder gefeuert, gewissermaßen unehrenhaft entlassen, weil sie sich etwas hat zu Schulden kommen lassen, oder sie musste sich aus der Schusslinie bringen. Das extrem zurückgezogene Leben, die Paranoia, von der alle sprechen, könnte also einen ganz realen Hintergrund gehabt haben. Wovor genau sie Angst hatte, können wir nur aus dem schließen, was wir über die Briefe wissen, die sie und ihre nächsten Verwandten erhalten haben. Wo sind diese Briefe aufgegeben worden?
Der erste in Neufundland, der zweite in Holland, vermutlich Rotterdam. Und der dritte kam, wie Sie eben deduzierten, aus Liverpool.
Was sagt uns das?
Alles Orte, die am bzw. im Meer liegen.
Vielleicht ist der Absender mit dem Schiff unterwegs.
Ein hervorragender Gedanke, John. Liverpool, nicht so groß wie Milford Haven mit seinen riesigen Raffinerieanlagen, aber dennoch ein nicht zu unterschätzender Ölhafen unseres Landes. Rotterdam, der größte Tiefwasserhafen Europas und Ölumschlagplatz. Wir halten fest, der oder die Täter fährt oder fahren mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Tanker.
Und wie passt Neufundland zu dieser Theorie?
Ich vermute, der Brief hat einen kleinen Umweg gemacht. Aufgegeben wurde er auf Hibernia.
Der Brief kam aus Irland?
Wie ich sehe, kennen Sie Ihr Latein. Aber nein, ich sagte auf Hibernia. Ein feiner, aber bedeutender grammatikalischer Unterschied. Hibernia ist die größte Bohrinsel der Welt und liegt etwa 300 Kilometer südöstlich von Neufundland. Wir suchen nach einem Öltanker.
Durchaus möglich.
Mehr als das, es ist wahrscheinlich. Und wenn wir uns noch einmal dem Zeitfaktor zuwenden, dann wird klar, wie akut die Gefahr für Joanna Openshaw ist und wie recht sie mit ihrer Hartnäckigkeit hat. Im Fall von Neufundland lag welche Zeitspanne zwischen dem Eingang der Drohung und ihrer Umsetzung, also dem plötzlichen Tod von Miss Openshaws Tante?
Eine knappe Woche.
Bei der Post aus Rotterdam lagen zwischen Eingang des Briefes und dem Tod von Miss Openshaws Vater sogar nur 2 Tage.
Der Todeszeitpunkt fällt immer mit dem Ende der Zeitspanne zusammen, die es braucht, um per Schiff England zu erreichen.
Und der letzte Brief kam aus Liverpool. Die Täter sind also bereits hier.
Jetzt sprechen Sie nur noch von den Tätern.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass wir es mit mehr als einem Täter zu tun haben. Die Morde wurden perfekt ausgeführt, noch dazu in der kurzen Zeit, die ein Landgang zugesteht. Eine logistische Meisterleistung. Das ist für eine Person allein schwer zu schaffen.
Und was verbindet diese Leute mit Eliza Openshaw?
Die Ringe. Beziehungsweise die Ring. Kennen Sie den Fall Ring?
Nein, das sagt mir nichts.
Mir auch nicht.
Aber von den Umweltschäden in den USA durch hydraulische Frakturierung haben Sie gehört.
Sie meinen Fracking?
Bei der hydraulischen Frakturierung wird, um Gas oder Öl aus tiefen Gesteinsschichten zu extrahieren, mit hohem Druck Wasser in die Tiefe gepumpt. Zusammen mit Sand, Zirkondioxid, gesinterten Bauxiten, Salzsäure, Peroxidisulfat, Glutaraldehyd und anderen Bioziden, Tetramethylammoniumchlorid, Natriumacrylat, Acrylamid, Copolymer.
Ja, was es ermöglicht, große, bisher unerschlossene Reserven anzuzapfen.
Samantha Ring war eine Journalistin, Chemikerin und Umweltaktivistin aus Texas. Herford, seien Sie so nett und geben mir mein Telefon, das ich heute so sträflich vernachlässigt habe. Danke. Hier, der Fall Ring hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Lesen Sie ihn, wenn es Sie interessiert. Oder ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Samantha Ring berichtete immer wieder von verseuchtem Grundwasser, Luftverschmutzung, von ungewöhnlichen seismischen Aktivitäten und Ähnlichem.
Die Menschen, die ihr Leitungswasser anzünden konnten? Ich erinnere mich.
Diese Bilder stammen aus der Zeit nach Rings Tod. Aber sie war eine der ersten, die auf Zusammenhänge aufmerksam gemacht hat zwischen den Bohrungen und den erhöhten Krebs- und Unfruchtbarkeitsraten bei den Menschen, die in der Nähe der Bohrlöcher leben. Außerdem trug sie belastendes Material über die systematischen und zum Teil gewaltsamen Einschüchterungen der Bevölkerung zusammen, die von den Energiekonzernen ausgingen. Und sie deckte die engen Verbindungen der Energiekonzerne zur Politik auf.
So eine Art amerikanische Anna Politkovska, ja, also.
So ähnlich. Samantha Rings Tod vor 10 Jahren wurde nie aufgeklärt. Hinzu kommen einzelne weitere seltsame Todesfälle in der betreffenden Gegend. Einer der größten Konzerne, die FFO, hat sich nach diesen Vorfällen für einige Zeit fast vollständig vom Barnett Shale in Texas zurückgezogen. Man hat eine Weile gewartet, bis Gras über die Sache gewachsen ist.
Hier steht, dass die FFO seit einiger Zeit bemüht ist, den englischen Markt zu erschließen. Hier. Das Vereinigte Königreich verfügt über beträchtliche Schiefergasvorkommen, die sich von Durham in einem Gürtel über Lancashire bis nach Sussex erstrecken.
Wo sich Eliza Openshaw nach ihrer Rückkehr niedergelassen hatte und ihre Nichte heute lebt. Der Rückzug der FFO aus Texas und Eliza Openshaws Rückkehr nach England fallen zeitlich zusammen. Wir können also davon ausgehen, dass sie belastendes Material mitgenommen hat, sodass einzelne Mitarbeiter der FFO wohl seit geraumer Zeit nicht mehr ruhig schlafen können. Vielleicht hätten sie nach Elizas Tod die Sache auf sich beruhen lassen, aber wie Sie, Hafford, schon in einem unserer früheren Gespräche anmerkten, ist der Widerstand gegen das hydraulische Frakturieren groß. Und seit 2013 formiert sich ausgerechnet in West Sussex, kein Dutzend Meilen von Horsham, eine unangenehme kleine Protestbewegung.
Der Welcome Drilling Protest.
Ein Zufall, an den die FFO nicht glauben kann und wegen dem Joanna Openshaw in großer Gefahr schwebt. Schließlich hat der Protest dazu geführt, dass die Politik erst kürzlich einige äußerst unangenehme Auflagen erlassen und angekündigt hat, die interessierten Konzerne und ihre Vorhaben noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Das läuft natürlich den Interessen eines empfindlichen, expansionsorientierten Energiekonzerns zuwider.
Und erinnert einen Konzern daran, dass da ganz in der Nähe noch Material im Umlauf ist, das sich für ihn negativ auf die öffentliche Meinung und politischen Entscheidungen auswirken kann.
Die Diskette.
Die Diskette enthält eine Aufstellung über Warnungen und Einschüchterungsaktionen gegenüber A, B und C. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie bei A und C gefruchtet. Sie haben ihren Widerstand eingestellt oder sind weggezogen und B hat nach Phase 2 Besuch bekommen. Sicher einen für B höchst unangenehmen Besuch. Wenn wir die Mörder finden, kommen wir vielleicht an die Hintermänner von FFO ran. Aber diesen Faden können wir erst morgen früh aufnehmen. In manchen Berufen schläft man nachts noch. Und dem schließe ich mich an.
Damit stand Sherlock auf, verließ grußlos das Wohnzimmer und ließ Heffet und mich bestürzt zurück.
Mit Verlaub, Bruderherz. Wer glaubt, dass neben jedem Bohrloch reihenweise Häuser in die Luft fliegen, ist doch paranoid. The Real Watson, 21.37 Uhr.
At The Real Watson. Mir wäre schon ein Haus zu viel. Da müssen wir die Politik in die Pflicht nehmen. Der Staat hat seine Bürger vor den tödlichen Profitinteressen der Megakonzerne zu schützen. Democracy Now, 21.38 Uhr.
At Democracy Now. Ja, ja, immer dieses Drama, diese ständige Panikmache. Guter Staat versus böse Wirtschaft. Die alte Leier wird durch ständige Wiederholung auch nicht richtiger. Man muss schon bei den Fakten bleiben. English Bulldog, 21.40 Uhr.
Eine politische Debatte. Wie niedlich. Unser hingebungsvoller Hausarzt hat ganz unverhofft einen Nerv getroffen. Aua. Kaiser Sose, 21.42 Uhr.
Mir geht das ewige Gezanke hier in den Kommentaren auf die Nerven. Baker Street Home, 21.43 Uhr.
Dann mache ich mal weiter, wenn niemand etwas einzuwenden hat. 4. Juni, 21.44 Uhr. Am nächsten Morgen hatte sich der Sturm gelegt und die Sonne schien fahl durch die regennassen Blätter des Apfelbaums vor Heffets Küchenfenster. Die Gastgeberin und mein wieder zu Kräften gekommener Freund saßen zusammen in der Küche. Heffet hatte die Angewohnheit des frühen Aufstehens mit ihrem Ausscheiden aus dem Militär auch bis heute nicht abgelegt und hatte schon gefrühstückt. Während mich der Geruch von frisch gekochtem Porridge und Tee aus den Federn lockte, brauchte es für Sherlock Holmes offensichtlich nur einen interessanten Fall, um vor 10 auf den Beinen zu sein.
Sie müssen entschuldigen, John, dass wir nicht auf Sie gewartet haben. Das wird ein ereignisreicher Tag heute und ich will vor unserer Verabredung drüben bei den Cunninghams unbedingt noch ein paar Dinge in der Sache Openshaw erledigen.
Was haben Sie vor?
Das hängt von den Ergebnissen meiner ersten Erkundigungen ab. Der Arbeitstag in den Büros dieses Königreichs beginnt in exakt 4 Sekunden.
Es ist 9 Uhr. Sie hören die Nachrichten.
John, machst du bitte ein bisschen lauter.
Sturm Christine, der vergangene Nacht über England gezogen ist, hat schwere Schäden im Süden des Landes angerichtet. In weiten Teilen Dorsets, Somersets und Wiltshires liefen Keller voll. Dächer wurden abgedeckt und Bäume entwurzelt. Der Sturm forderte auch hierzulande ein Todesopfer. Auf der A303 kam eine junge Frau in der Nähe von Amesbury ums Leben, als ihr Wagen in einer Kurve von der regennassen Fahrbahn abkam. Die Polizei vermutet, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, als sie einem umgestürzten Baum ausweichen wollte. Sturm Christine zählt zu den bisher heftigsten Frühjahrsstürmen in diesem Jahrzehnt. Angaben über das finanzielle Ausmaß der Schäden liegen bislang noch nicht vor.
Sherlock war bei der Nachricht über den Unfall auf der A303 sofort erstarrt. Er griff zum Telefon, schaltete das Radio ab und wählte die Nummer von Inspektor Forrester.
Hallo?
Inspektor Forrester, guten Morgen, hier ist Sherlock Holmes.
Guten Morgen, Mr. Holmes. Wir machen uns gleich auf den Weg und werden pünktlich um 10 bei den Cunninghams sein. Oder haben Sie Ihre Pläne geändert?
Nein, keineswegs, deswegen rufe ich nicht an.
Sondern?
Es geht um den Unfall bei Amesbury.
Die junge Frau, die von der Straße abgekommen ist.
Richtig. Hieß diese junge Frau zufällig Joanna Openshaw?
Ich bin nicht bei der Verkehrspolizei, Mr. Holmes.
Das weiß ich.
Aber da wir beschlossen haben, dass Sie als, wie nennen Sie sich doch gleich, Consulting Detective Informationen erhalten, auf die Privatpersonen normalerweise keinen Anspruch haben, kann ich Ihnen hiermit bestätigen, die Tote heißt in der Tat Joanna Openshaw.
Für einen Moment saßen wir alle schweigend da. Sherlock sah fürchterlich aus und weder Heffet noch ich trauten uns, ihn anzusprechen. Nach einigen Minuten atmete er tief ein und sagte:
Das war kein Unfall. Das verletzt meinen Stolz. Sie wendet sich an mich und bittet um Hilfe. Und ich schicke sie in den Tod. Es ist vielleicht kleinlich und unangemessen, aber ich nehme das durchaus persönlich. Ich werde diese Leute kriegen. Sie und Ihre Auftraggeber werden bitter bereuen, mich auf diese Weise herausgefordert zu haben.
4. Juni, 21.50 Uhr. Wir kamen zu früh bei den Cunninghams an und blieben in einiger Entfernung stehen. Sherlock beobachtete das Haus und Heffet ärgerte sich darüber, dass er sie nicht zu ihren Bekannten gehen ließ. Sie hatte Carolyn und Alex seit dem Fund der Leiche in ihrem Garten noch nicht gesprochen und hätte gerne vor dem neuerlichen Besuch der Polizei ein paar ruhige Worte mit ihnen gewechselt. Aber ihr wisst ja, wenn Sherlock Holmes einen Plan hat, dann kann er sehr überzeugend sein. Und wenn er schlechte Laune hat, und an diesem Morgen war er verständlicherweise sehr angespannt, dann ist er noch überzeugender. Wenig später traf auch Inspektor Forrester mit drei Polizisten ein.
Mr. Holmes, Sie sind schon da?
Folgen Sie mir in den Garten, ich will Ihnen etwas zeigen.
Wollen wir nicht vorher klingeln?
Nein, besser, wir nehmen den direkten Weg durch den Garten. Denselben Weg, den der Einbrecher genommen hat. Wie ich sehe, haben Sie einen Polizisten zur Bewachung abgestellt. Wenn ich Sie bitten darf, die Terrassentür zu öffnen, Officer. Nun also, Alec Cunningham durchquerte die Küche, als er die zwei Männer sah, die miteinander kämpften. Ungefähr da, wo wir jetzt stehen. Seine Mutter stand am Fenster, da oben links, und sah, wie der Mörder durch die Hecke brach. Genau dort. Alec rannte hinaus und kniete sich neben den Toten.
Guten Morgen, Inspektor Forrester. Tag, Frau Nachbarin.
Guten Morgen, Alec. Hallo, Carolyn.
Hallo.
Sie besichtigen erneut den Tatort, Mr. Holmes? Dabei eilt Ihnen der Ruf heraus, der hellste Kopf im Land zu sein, der jedes Rätsel im Handumdrehen löst.
Sie müssen uns schon ein bisschen Zeit für die Ermittlungen einräumen.
Selbstverständlich. Gibt's denn schon eine heiße Spur?
Es gibt da eine Frage, die ich gerne noch überprüfen würde. Wo waren Sie beide genau, als Sie Richies Hilfeschrei hörten?
Alec hat nur kurz geduscht. Und ich war auch noch wach. Also wir hätten gehört, wenn hier jemand im Haus herumgeschlichen wäre.
Welches ist das Badezimmerfenster?
Hier oben. Das zweite von links, das zwischen dem Schlafzimmerfenster meiner Mutter und meinem.
Und in allen drei Zimmern brannte Licht.
So ist es.
Seltsam, nicht wahr? Es ist doch ungewöhnlich, dass ein Einbrecher, und zumal einer, der wie bisher vermutet nicht das erste Mal zuschlägt, in ein Haus einbricht, in dem offensichtlich mindestens eine Person noch hellwach ist.
Diese Banden werden immer dreister. Ist es nicht so, Inspektor Forrester? In letzter Zeit liest man immer häufiger von großen Einbruchsserien und von Fällen, bei denen sie hinter dem Rücken einer kompletten Festgesellschaft das ganze Haus ausräumen. Und ähnliche Geschichten.
Ja, Mr. Cunningham, das trifft zu. Wir haben einen Anstieg bei den Einbruchsdelikten zu verzeichnen. Aber damit haben wir immer noch keine befriedigende Antwort auf die Frage von Mr. Holmes.
Wenn er gerade aus dem Haus gekommen wäre, als Richie ihn überwältigte, wäre da nicht alles verwüstet gewesen? Wie bei den Actons. Und wir würden Sachen vermissen, die er gestohlen hat?
Vielleicht ist Ihnen nur noch nicht aufgefallen, dass etwas fehlt. Erinnern wir uns, was bei dem Einbruch bei den Actons gestohlen wurde. Ein altes Handy, Bilderrahmen, eine Rechenmaschine.
Worauf wollen Sie hinaus?
Ich denke, es wäre am besten, wenn wir gemeinsam das Haus begehen und nachsähen, ob dieser recht unberechenbare Einbrecher nicht doch etwas mitgenommen hat. Wenn Sie vorangehen wollen, Miss Cunningham.
Sherlock folgte der Hausherrin ins Haus. Er sah sich alles ganz genau an. Bedächtig schritt er die große Bibliothek der Cunninghams ab, wobei er mit großem Interesse einige abgegriffene Paperbacks musterte. Ausgiebig widmete er sich verschiedenen Urkunden, die im Arbeitszimmer an der Wand hingen, und blätterte wie beiläufig in einem Tischkalender, der dort auf dem Schreibtisch lag. Aber er schaute sich auch alle Fenster mit großer Aufmerksamkeit an, hob Stuhlkissen hoch, bückte sich unter das Sofa und vollführte seine üblichen, für Außenstehende oft etwas verwirrenden Tänzchen. Inspektor Forrester wirkte belustigt und ließ ihn gewähren. Meiner Freundin Heffet hingegen war die Angelegenheit sichtlich unangenehm. Beide schwiegen. Mir genügte ein Blick auf Sherlock, der in seiner unnachahmlichen Art das Netz um seine ahnungslosen Opfer immer enger zog. Ich bemerkte sofort, dass er einer Sache auf der Spur war, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was das hätte sein können.
Das sind ja gleich zwei Eingeständnisse in einem. Ein weiterer Beweis, dass Liebe nicht nur blind, sondern auch dumm macht. Da sind wir doch einer Meinung, Sherlock, Darling, oder? Kaiser Soucy, 21.59 Uhr.
Ed, Kaiser Soucy, Sie flirten mit mir. Erste Geige, 22 Uhr.
Ed, erste Geige, wie könnte ich? Sie überlassen das Spiel mit der Erotik doch denen, die bei unserem Spiel nicht mitspielen können. Kaiser Soucy, 22 Uhr.
Ed, Kaiser Soucy, was ist denn bei euch los? Ich bin weder schwul noch blöd.
John, lass dich nicht provozieren. Einfach weiterschreiben. Mary loves John. 22.02 Uhr.
Carolyn Cunningham hatte unsere kleine Gruppe geduldig durch das gesamte Erdgeschoss geführt und in jedem Raum erneut bestätigt, dass nichts fehlte. Am Fuße der Treppe zum Obergeschoss zögerte sie.
Das obere Stockwerk können wir uns sicher sparen. Meinen Sie nicht? Da sind nur unsere Schlaf- und ein altes Kinderzimmer. Und das Bad natürlich.
Ich muss Sie leider darum bitten. Ich hatte gestern nicht die Gelegenheit, mir anzuschauen, welchen Teil des Gartens und der Straße Sie genau durch die Fenster einsehen können. Wenn ich mich nicht irre, ist das hier Ihr Zimmer, Alec. Aha. Sie haben einen direkten Zugang von Ihrem Zimmer zum Badezimmer. Gut.
Ja, dann haben Sie ja jetzt alles gesehen.
Alles, was ich sehen wollte. Vielen Dank.
Dann bleibt nur noch mein Schlafzimmer, wenn Sie mögen.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, nach Ihnen. Ach, Dr. Watson, passen Sie doch auf. Und ziehen Sie den Teppich da weg, bevor er auch noch nass wird.
Oh, ja. Entschuldigung, Miss Cunningham, wie ungeschickt von mir. Es ist aber auch eng mit uns allen hier drin. Haben Sie vielleicht ein Handtuch?
Ich gehe schon.
Und wo ist Mr. Holmes jetzt wieder hin?
Ich werde mal nachsehen.
Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich die ganze verrückte Aktion hier abblase.
Hilfe! Hilfe!
Sie schon her. Ey, jetzt hilf mir doch.
Was machen Sie denn da? Loslassen, sofort!
Sind Sie verrückt geworden?
Eric, lass sofort die Waffe fallen! Was war das denn? Darüber unterhalten wir uns gleich ausführlich im Präsidium. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Brigadegeneralin.
Keine Ursache.
Namen? Cartridge. Führen Sie Mr. und Miss Cunningham ab. Ich komme nach.
Los, mitkommen. Alle beide.
Ein alter Revolver. Wenn das mal nicht die Tatwaffe ist.
Aber worum es gerade wirklich ging, ist das hier.
Der abgerissene Zettel.
Ganz genau.
Wo haben Sie ihn gefunden?
Genau da, wo ich ihn zu finden gedachte. Ich werde es Ihnen gleich erklären.
Ich bitte darum. So, und wir brauchen noch einmal die Spurensicherung. Dr. Watson, Brigadegeneralin, ich muss Sie nun leider bitten, den Tatort zu verlassen.
Gehen Sie ruhig. Ich werde spätestens um 2 Uhr zurück sein.
Diesmal hatte Sherlock nicht darauf bestanden zu laufen. Um kurz vor 2 fuhr ein Streifenwagen vor Heffets Haus vor. Sherlock stieg aus, gefolgt von einem kleinen, älteren Mann, der mir als Mr. Acton vorgestellt wurde.
Ich habe Mr. Acton eingeladen, dabei zu sein. Er hat natürlich ein großes Interesse daran, die Details zu erfahren. Schließlich ist er selbst Opfer in dem Fall.
Wie geht es Ihnen, Mr. Acton?
Das kann ich gar nicht genau sagen, Mrs. Heffett. Es ist alles so durcheinander.
Wenn man vor einem Berg von Informationen steht, fällt es den meisten Menschen schwer zu unterscheiden, was relevant ist und was nebensächlich. Es besteht immer die Gefahr, dass man sich verrennt, anstatt die nötige Energie und Aufmerksamkeit zu bündeln. Aber ich bin Ihnen gerne behilflich dabei. Also gut, fangen wir mit der Aussage von Alec und Carolyn Cunningham an. Sagen Sie die Wahrheit, wenn Sie von einem Einbrecher erzählen, der nach einer Rangelei und dem tödlichen Schuss vom Tatort geflohen ist? Möglich wäre es, aber nicht wahrscheinlich. Die Täterlogik spricht dagegen.
Warum sich per Zettel verabreden, wenn man sowieso gemeinsame Sache macht und gemeinsam plant? Dann der Papierschnipsel selbst. Ein Fragment dieses Zettels, der bei dem Toten zurückblieb. Er war sehr auffällig. Nicht nur, weil auf ihm der Todeszeitpunkt vorausgesagt worden war. Es war die Handschrift. Oder vielmehr die verschiedenen Handschriften, die mir ins Auge sprangen. Der Zettel wurde eindeutig von zwei Personen geschrieben. Und zwar abwechselnd.
Aber warum sollten zwei gemeinsam schreiben? Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Indem sie den Zettel gemeinsam schreiben, versichern sie sich beieinander. So kann, sollte die Angelegenheit, die ja keineswegs harmlos war, je auffliegen, die eine Person niemals die Schuld gänzlich auf die andere abwälzen.
Erstaunlich. Ich hatte nie den Eindruck, dass die beiden einander misstrauen würden. Caroline hat Alec doch unterstützt, wo sie nur konnte.
Das hat sie auch in diesem Fall. Wir haben es mit den Kapriolen eines unreifen, stürmischen Egos zu tun. Auch wenn man die Bibliothek der Cunninghams auf den ersten Blick eher der Mutter zuordnen würde, es ist Alec, der sich in die alten Kriminalromane vertieft und dabei jede kritische Distanz verloren hat. Die Idee des Handschriftenvertrages ist mir sehr vertraut. Sie schmeckt deutlich nach der vorletzten Jahrhundertwende. Oder genauer, sie findet sich in genau 17 Geschichten, die in der westlichen Welt zwischen 1870 und 1930 veröffentlicht wurden. Danach endet die Beliebtheit dieser Methode schlagartig. Aber ich möchte Sie nicht weiter mit Details zur Kriminalliteratur oder zu diesem Zettel langweilen. Mein Freund John Watson weiß, wie lange ich insbesondere über Handschriften referieren kann, wenn man mich nicht zurückhält.
Ja, ich bitte Sie, seien Sie zurückhaltend.
Nur so viel. Es war schon aus dem kleinen Schnipsel erkennbar, dass es sich bei den Verfassern um eine ältere und eine jüngere Person, eine männliche und eine weibliche, eine impulsivere und eine bedächtigere Person handeln musste und dass beide Personen, obwohl sie ihre Schrift zu verstellen suchten, unverkennbar miteinander verwandt sein mussten. Es konnten also nur die Cunninghams gewesen sein, die diesen Zettel geschrieben hatten.
Sie haben es schon gestern gewusst.
Korrekt. Ich musste aber noch weitere Beweise sammeln, bevor ich sie sicher überführen konnte. Erstens, auf der Kleidung des Opfers gab es keine Schmauchspuren. Also hat Alec Cunningham nicht die Wahrheit gesagt. Der Schuss hatte sich nicht im Gerange gelöst. Zweitens, in der Hecke waren zwar einige Zweige verbogen und abgebrochen, da könnte tatsächlich jemand in großer Eile hindurchgestürzt sein, dahinter aber befindet sich zwischen Hecke und Straße ein flacher, breiter Graben und die Sohle dieses Grabens war trotz der Dürre feucht. Weder an der Stelle, die die Cunninghams angegeben hatten, noch rechts oder links davon waren Fußabdrücke zu sehen. Sie hatten also nicht nur ein weiteres Mal gelogen, es hatte auch nie einen Einbrecher gegeben.
Aber Inspektor Forrester kann doch all das nicht übersehen haben.
Das hat sie auch nicht. Mit etwas mehr Zeit hätte sie diesen Fall auch ohne meine Hilfe lösen können.
Hört, hört.
Wie ich schon einmal bemerkte, ist es eine große Freude, mit Inspektor Forrester zusammenzuarbeiten.
Weil sie ihnen freie Hand gegeben und sich zurückgelehnt hat?
Wir haben Hand in Hand gearbeitet.
Sie sind ja voll des Lobes. Eine Polizistin.
Sagen wir so, sie hebt sich angenehm von ihrer Kollegenschar ab. Wenn ich sie richtig verstanden habe, hatte sie am Anfang ihre Zweifel an meinem Vorgehen, aber es stellt sich doch immer wieder als das Schnellste und Effizienteste heraus.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann waren es Zweifel am Auftreten, nicht am Vorgehen.
Zurück zu unserem Fall. An diesem Punkt angelangt, war nun das Motiv entscheidend. Und hier kommt Mr. Acton ins Spiel.
Ganz recht.
Sie hat mir erzählt, Hefford, dass sich der Streit zwischen den Cunninghams und den Actons zugespitzt hatte, als die Actons von Seiten eines Energiekonzerns ein attraktives Angebot für ihr Land erhalten hatten.
Ja, das ist richtig. Die Sache würde aber nicht nur uns zugutekommen, sondern auch den Haushalt der Gemeinde auf Jahre sichern. Ich hätte es allein auch nicht begriffen, aber die Tochter des Smiths auf Skillingham ist eine hervorragende Anwältin und hat uns alles bis ins letzte Detail erklärt. Wir können bei der Sache alle nur gewinnen. Aber die Cunninghams wollten uns überhaupt nicht zuhören.
Sie hatten im Rahmen ihrer Tourismuspläne schon eine Menge in ihren Hof investiert. Sogar Schulden dafür aufgenommen, das müssen Sie bedenken.
Tja, Ferien auf dem Bauernhof, das macht doch jetzt alle. Und warum sollten die Leute ausgerechnet zu uns kommen, wenn 35 Meilen weiter das Meer lockt?
Mr. Acton, wir sind nicht diejenigen, die darüber entscheiden, welchen Weg die Gemeinde in Zukunft gehen wird.
Sie haben recht, entschuldigen Sie bitte. Wir hatten also bei der letzten Gemeinderatssitzung gedroht, die Sache notfalls auch im Alleingang zu machen. Das hatten wir natürlich nicht wirklich vor. Aber wir wollten, dass der Streit endlich ein Ende findet. Die Cunninghams sind förmlich an die Decke gegangen. Die waren so wütend. Sie haben danach ständig bei uns angerufen und wollten wissen, ob wir schon einen Vertrag unterschrieben hätten.
Und was haben sie ihnen gesagt?
Ja, mit denen kann man doch gar nicht mehr sachlich reden.
Die Cunninghams konnten also nicht wissen, wie die Sache steht?
Nein. Aber die anderen Gemeinderatsmitglieder haben auch langsam die Nase voll von ihrer Blockadehaltung und davon, wie sie versuchen, sich mit aller Gewalt durchzusetzen.
In ihrer Verzweiflung sind die Cunninghams bei ihnen eingestiegen und haben nach Beweisen gesucht. Vermutlich nach einem Kaufvertrag. Und um es wie einen normalen Einbruch aussehen zu lassen, haben sie einfach irgendwelche Dinge mitgenommen.
Ja. Sie wussten nicht, dass alle Unterlagen bei der Tochter des Mrs. Gillingham sind.
Sie waren also nicht erfolgreich. Damit ich meinerseits erfolgreich sein konnte, musste ich den Rest des Zettels finden, den Alec Cunningham dem toten Richie aus der Hand gerissen hatte. Er musste ihn, da war ich mir ziemlich sicher, in die Tasche seines Bademantels gesteckt und dort vergessen haben.
Entschuldigung, gestatten Sie mir die Frage, hätte er den Zettel nicht gleich vernichtet?
Das wäre in der Tat die logische Handlungsweise. Leider sind die wenigsten Menschen zu rationalem Handeln fähig oder wie hier zur schnellen Anpassung an neue Gegebenheiten, insbesondere unter großer Anspannung. Alec hat nicht mit dem Auftauchen des Zettels gerechnet, also hatte er sich vorab auch nicht überlegt, wie er ihn wieder los wird. Und es beanspruchte seine volle Aufmerksamkeit, seinen ursprünglichen Plan weiter fehlerfrei auszuführen. In einigen Tagen, wenn die Anspannung nachgelassen und die Polizei von der Bildfläche verschwunden wäre, hätte Alec sich vermutlich daran erinnert. Wir sind ihm zuvorgekommen. Da zeigt sich wieder, der berechnende, alles kontrollierende Psychopath ist zwar ein spannender Tätertypus, aber seine Verbreitung unter den Kriminellen wird weit überschätzt. Bei der Begehung fand ich übrigens einige Dokumente, die wir zu einem Schriftvergleich heranziehen können.
Die Urkunden und der Kalender?
Natürlich. Den Rest der Geschichte kennen Sie. Sobald ich gesehen hatte, dass Alex' Bademantel innen an der Badezimmertür hing, stieß ich aus Gründen der Ablenkung in Caroline Cunninghams Schlafzimmer das Wasserglas und das Schmuckkästchen von der Kommode. Ich ging ins Badezimmer und hatte kaum den Zettel aus der Tasche des Bademantels gezogen, als Alec Cunningham und seine Mutter mich von hinten angriffen. Hätten Inspektor Forrester und Sie, Hafford, die beiden nicht so schnell überwältigt, wer weiß. Vielleicht hätten Sie mich am Ende noch umgebracht. Mit dem Haus voller Polizei, wie sinnlos.
So etwas passiert, wenn Menschen sich in die Enge gedrängt fühlen.
Ich habe mich auf dem Präsidium noch eine Weile mit Alex' Mutter unterhalten. Sie scheint von den beiden den kühleren Kopf zu haben. Sie hat meine Schlussfolgerung bestätigt. Richie hatte die beiden bei dem Einbruch ertappt und sie erpresst. Wäre das rausgekommen, hätten sie hier im Dorf und mit ihrem Kampf gegen den Windpark keine Chance mehr gehabt.
Und was stand auf dem Zettel?
Da ging es gewollt geheimnisvoll um eine Annie Morrison und eine angenehme Überraschung, die Richie um 23:45 hinter der Hecke auf dem Weg nach Gillingham erwarten würde, wenn er nur käme und niemanden von der Sache erzählen würde. Und Richie Chisel war neugierig genug, um den Aufforderungen auf dem Zettel zu folgen. Das hat ihn das Leben gekostet.
Der arme Richie.
Wie es aussieht, Hafford, ist es nicht immer nur friedlich auf dem Lande. Trotzdem, ich habe den Aufenthalt hier sehr genossen und danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft. John, ich denke, ich werde morgen erholt und voller Tatendrang in die Baker Street zurückkehren.
Und so endete die ungewöhnlichste Kur auf dem Lande, die ich jemals verschrieben habe.
Moment mal, was ist aus der Sache mit Joanna Oppenshaw geworden? Baker Street Home 2225.
Hasch, es dreut der Sturz des Angebeteten. Kaiser Soße, 22:21.
At Baker Street Home, ich will nicht vorgreifen. At erste Geige, Sherlock.
At Watson, ich kann Ihrem schriftstellerischen Drang nichts entgegensetzen. Die Sache ist eingeleitet und dürfte sich just in diesem Moment erledigen. Erste Geige, 22:23. Schon die Jesuiten wussten, Optimisten sind sich zum Theologen aufspielende Mathematiker. Kaiser Soße, 22:24.
At Kaiser Soße, können Sie es denn gar nicht lassen mit Ihren kryptischen Sticheleien? Es gibt Leute, die wollen einfach nur wissen, was John zu berichten hat. Mary loves John, 22:26.
Also gut, nur so viel. Sherlock hat in kürzester Zeit die Identität der Fracking-Mörder ermittelt und dafür gesorgt, dass sie verhaftet werden.
Sind sie denn schon verhaftet? Kaiser Soße, 22:29.
At Kaiser Soße, Vorfreude ist die schönste Freude. Erste Geige, 22:30.
Hört das denn nie auf? Mary loves John, 22:32.
Es war am 21. April, am Tag, nachdem wir aus Somerset zurückgekehrt waren. Sherlock war zeitig aus dem Haus gegangen und fiel am frühen Nachmittag mit zufriedener Miene in seinen Sessel.
Oh, geschafft, John. Meine Quelle bei der Schifffahrtsbehörde sagt, es gibt nur ein Schiff, das zu all den genannten Zeitpunkten in den betreffenden Häfen lag. Die Adolos. Und auf diesem Schiff haben neben dem Kapitän nur noch zwei weitere Amerikaner Dienst. Der Rest der Besatzung stammt von den Philippinen. Aus Liverpool wurde mir bestätigt, dass genau diese drei Männer zur Tatzeit nicht an Bord waren. Die Adolos hat leider in den frühen Morgenstunden abgelegt, aber ich habe ihnen je zwei Schlüsselringe an den Zielhafen nach Boston geschickt. Die wird das FBI ihnen übergeben. Und sollten sie ihre Route geändert haben? Es gibt keinen Hafen dieser Erde, in dem sie mit ihrer Adolos anlegen können, ohne dass die örtlichen Behörden an der Kaimauer auf sie warten würden. Wenn sie nicht anfangen wollen, Salzwasser zu trinken, dann stehen sie mir bald als lebendige Wegweiser zu ihren Auftraggebern zur Verfügung.
Wie meinen Sie das?
Das FBI will mich an den Ermittlungen gegen die FFO teilhaben lassen. Und jetzt muss ich dringend etwas essen.
Ich darf servieren. us.cnn.com/tv/live. Das wird schwer zu verdauen sein. Kaisersoße, 22.37 Uhr.
Ed Kaisersoße, was soll das sein?
Die armen, niedlichen Seevögelchen. Kaisersoße, 22.38 Uhr.
Klicken Sie es an, John.
Ach, Sie sind die ganze Zeit zu Hause?
Jetzt machen Sie schon.
Befürchten die Behörden nun eine Umweltkatastrophe auf hoher See. Die Adelos sank, wie erst jetzt bekannt wurde, schon vor drei Tagen. Sie war auf dem Weg von Liverpool in die Vereinigten Staaten aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich vom Radar verschwunden. Der Präsident sprach den Familien aller 18 Besatzungsmitglieder und besonders der drei Amerikaner an Bord sein Mitgefühl aus.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Der Somerset-Fall. Zweiter Teil. Die lieben Nachbarn. Von Nadine Schmid. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Es sprachen Sherlock Holmes, Johann von Bülow. Dr. John Watson, Florian Lukas. James, Jim Moriarty, Stefan Kaminski. Brigadegeneralin A.D. Heffett, Lena Stolze. Inspektor Forrester, Nina Weniger. Alec Cunningham, Christian Körner. Carolyn Cunningham, Katharina Matz. Mr. Acton, Peter Rühring. Mrs. Hudson, Cornelia Boje. Harry Watson, Nele Rosetz. Mary, Britta Steffenhagen. English Bulldog, Henning Nören. Democracy Now, Sebastian Graf. Sowie Hansi Jochmann und viele andere. Technische Realisation: Jean-Boris Schimtschak. Regie: Nadine Schmid. Künstlerische Gesamtleitung: Leonard Koppelmann. Produktion: Der Audioverlag 2015.
Wenn Sie noch nicht genug von Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street haben, dann finden Sie diesen und vier weitere spannende Fälle zum Verschenken, Sammeln oder einfach zum Nachhören auch auf unserer Website sherlock-und-watson.de. Sherlock-und-watson.de